Wir leben im Jahr 2019. Der Mensch hat sich bereits einige technische Errungenschaften zu eigen gemacht. Wir fahren alle Autos, ich habe einen Klicker in der Hand, es gibt Laserpointer, Mikros mit Kabel, Mikros ohne und noch viel, viel mehr, als wir in diesem Raum hier sehen. Alles wird besser, alles ist im Fortschritt, aber irgendwo in unserer westlichen Welt gibt es wohl immer noch Menschen, die sich noch nicht ganz vom Alten trennen können. Das nenne ich mal ein Mercedes. Ein halbes Auto und ein ganzes Pferd, ja. Was nicht zusammenpasst, das eignet sich sinnbildlich allerdings sehr, sehr gut für den folgenden Text, den wir zusammen lesen möchten heute. Galater 1 von Vers 6 bis 10. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen habt, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Zum Hintergrund dieses Textes. Paulus schreibt seinen Brief an die Galater. Und es ist nicht sein erster Kontakt zu dieser Gemeinde. Er war schon mal vor Ort. Und während seiner ersten Missionsbereise, da besucht er Gemeinden in Kleinasien und predigt das Evangelium zu diesen Menschen. Er sagt ihnen, das Heil bekommt ihr nur durch den Glauben an Jesus. Und dort werden viele Zuhörer gerettet, die Gemeinden entstehen. So weit, so gut auch erstmal. Und nun bekommt Paulus im Nachhinein mit, dass in der Gegend, wo er gepredigt hat, wo er das Evangelium verkündigt hat, dass Irrlehrer auftreten. Und diese Irrlehrer, die machen ihre Runden und wollen falsche Lehren einführen und wollen an den Grundsätzen vom Evangelium von Jesus rütteln. Mit einem falschen Evangelium. Und dieses Evangelium, diese anderen Evangelien, die bekommen auch die Galater zu hören. Weshalb Paulus ihnen in aller Deutlichkeit schreibt. Was aber ist genau dieses falsche Evangelium? Paulus wählt da wirklich sehr drastische Worte. Er sagt, die Galater, ihr geht wieder unter den Fluch des Gesetzes, wenn ihr euch so verhaltet. Und in Kapitel 2 schreibt er weiter, verflucht ist jeder, der nicht bei dem bleibt, was im Buch des Gesetzes steht. Wir müssen hier als Europäer verstehen, als Christen, für Juden galt grundsätzlich das Gesetz, das die Juden hatten. Es musste vollkommen erfüllt werden und gehalten werden. Und zweitens, für die Übertretung der Gesetze entstand Schuld und für diese Schuld hat es Sühnung gebraucht und Vergebung. Es musste also eine Erlösung und Befreiung von der seit Adam in jedem Menschen existierenden Sünde geschaffen werden. Und das war den Juden klar. Das heißt, es ist ja eigentlich das jahrtausendalte Programm, das die Menschen kannten, von Mose bis Jesus, ein Programm, die Gesetze, die zeigten, kein einziger Mensch, niemand ist fähig gewesen, dieses Gesetz zu halten, diese Gesetze. Niemand konnte den Ansprüchen genügen. Niemand hat es jemals vollkommen erfüllt. Niemand hat es jemals vollkommen gehalten. Das ist der Fluch des Gesetzes. Die Strafe aus dem Nicht-Einhalten, das ist der Fluch. Und was ist das eigentlich genau, diese Strafe? Die Folge ist der Tod, ganz klar. Und die Juden, die mussten das mit Opfern bewerkstelligen. Also starben unzählige Tiere einen Opfertod. Viele, viele Tiere wurden getötet. Es musste ständig geopfert werden, bis dann das vollkommene Opfer gekommen ist, nämlich Jesus. Jesus kam, um jeden Menschen, der seine Schuld erkennt, der um Vergebung bittet, aus dieser Notlage zu befreien. Warum hat es Jesus gebraucht? Die Tiere, die konnten das nicht. Deswegen. Die Galater hatten nun durch Paulus doch genau von dieser Rettung erfahren. Jesus kam. Jesus hat als einziger das Gesetz erfüllt. Und er wurde zu diesem Opferlamm, das wir anbeten heute, das deine Schuld, das meine Schuld getragen hat. Die Galater hatten genau die gleiche Botschaft, damals noch ganz frisch, sage ich mal. Ja? Und was passiert dann im Lauf der Zeit, wo die Botschaft doch bei ihnen schon angekommen ist und sie geglaubt haben? So wie der Mann vorher mit dem halben Auto und der Kutsche und dem Pferd, der wieder eine Kutsche gebaut hat. So sind die Galater vom Fortschritt, den sie hatten, der Erlösung, sind sie wieder zu der Kutsche, zum Gesetz gekommen, mit der sie nicht gut unterwegs gewesen sind. Paulus verließ Galatien, Irrlehrer kommen auf und die wollten falsche Dogmen einführen und die haben ganz bestimmte Sachen gesagt. Die Irrlehrer haben zum Beispiel gesagt, Leute, ihr werdet errettet, wenn ihr an Christus glaubt, das sagen wir ja heute auch, und wenn ihr zusätzlich noch das mosaische Gesetz haltet, also eine Mischung aus Christentum und Judentum, aus Gnade und aus Gesetz, aus Christus und aus Mose. Sie haben gegen Paulus gelehrt, ganz klar. Und der Paulus muss sehr enttäuscht gewesen sein und in diesem Moment schreibt er dann den Brief als Reaktion. Die Galater, sie hatten ja gute Absichten. Was Schlechtes wollten sie nicht. Sie wollten Gott gefallen, also haben sie sich aber wieder die Gesetze angeschaut. Aber da sind sie wieder bei ihrem alten Problem gelandet. Keiner kann das Gesetz halten. Und aus der Sünde kann man sich dann auch nicht selbst befreien. Wenn man am Ertrinken ist, wenn das Wasser dir bis zum Hals steht, du merkst, die Kraft reicht nicht, dann ist es völlig egal, ob du dich für Brust- oder für Rückenschwimmen entscheidest. Du gehst so oder so unter. Die Mühe hilft nicht. Und die Galater, die haben aber wieder diese Ordnungen entdeckt, die Ordnungen des Judentums. Aber Paulus sagt ganz klar, Leute, liebe Gemeinde, das Evangelium ist die einzige Grundlage. Versucht es nicht mit neuen Methoden. Wenn ihr am Absaufen seid, dann sauft ihr ab und dann ist es egal, was ihr probiert. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ihr braucht Rettung. Egal ob Rücken- oder Brustschwimmen. Rettung, nicht eine neue Methode. Das braucht ihr. Das falsche Evangelium bei den Galatern war also eine folgenreiche Verwechslung. Sie haben verwechselt, dass die Werke zur Rettung nicht da waren. Und sie haben gedacht, sie sind dafür da. Sie haben die Werke aus Rettung getan und nicht aus Liebe. Diese Verwechslung ist im Lauf der Geschichte immer wieder passiert. Das gab es immer wieder. Lehrer sind gekommen und haben gesagt, du musst dieses tun, du musst jenes tun, du musst gut handeln und dann vielleicht bist du errettet. Und hierin liegt eine unglaubliche Verwechslung, denn gute Werke sind nie das Mittel zur Rettung oder die Voraussetzung. Gute Werke sind die Frucht deiner und meiner Rettung. Das ist die Frucht. Ein Leben in Heiligung, das sollen wir, das befiehlt uns die Bibel, weil jeder, der an Jesus glaubt und errettet ist, heilig ist. Aber nicht durch eigene Anstrengung, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, weil Gottes Geist in mir und in dir lebt, wenn du an Jesus glaubst. Und das ist die Frucht der Rettung. Dem Status als Kinder Gottes und Heilige entsprechend leben, das ist unser Auftrag. Und nicht den Status durch Werke erhalten oder herbeibeschwören. Das ist übrigens genau das Gegenteil, zumindest soweit, wie ich es verstehe, zu großen Teilen der katholischen Lehre und ihrer katholischen Kirche, genau, und ihrer Lehre. Da wird unter anderem gelehrt, dass Christen durch Werke erlöst sind und die Erlösung durch Werke beibehalten wird. Also sprich, ich bewirke die Erlösung durch die Taufe, durch die Beichte, durch die Sakramente. Und wir erkennen das nicht an, für uns ist das falsch, aber wenn ich drüber nachdenke, dann kam ich so zu dem Schluss, irgendwie muss ich Gott doch auch ein bisschen blöd dabei vorkommen, oder? Ganz ehrlich, stell dir vor, ein Vater hat einen kleinen Sohn, der Vater bemüht sich, ihn gut zu erziehen. Wo er nur kann, hilft er dem Kleinen, wenn er nicht zurechtkommt. So vergehen die ersten Jahre, er lernt sprechen und plötzlich kommt er zum Vater und sagt, Vater, ich danke dir für die Zeit, ich danke dir für die Mühe, die du in den letzten Jahren in mich investiert hast. Hier hast du 200.000 Euro, wir vergessen deinen Arbeitsaufwand, wir vergessen deine Zeit und dann jetzt bin ich mal fein raus, okay? Da haben wir keine Probleme mehr. Ja, wer würde auf so eine blöde Idee kommen? Die Eltern dafür zu bezahlen, dass sie großzügig und liebevoll mit einem umgegangen sind und in einen investiert haben. Vermutlich die wenigsten unter uns. Aber irgendwie ist das doch das, was wir mit Gott machen. Wenn wir meinen, mit meinen Werken kann ich irgendwie nicht nur die Liebe zu Gott ausdrücken, sondern ich bewirke meine Errettung, die Errettung meiner Seele. Ein Vater würde sagen, Junge, bist du verrückt, behalt dein Geld, das gibt mir nichts. Du bist mein Sohn, ich liebe dich und das ist genau richtig so. Und dasselbe, das sagt Gott auch zu dir und zu mir. Glaubst du wirklich, dass du mir mit deiner Zeit was zurückgeben kannst, dass du nicht mehr in meiner Schuld stehst? Ich liebe dich, ich bin Gott, ich habe dich errettet. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Es geht an keiner Stelle darum, dass du mir irgendwas Hübsches zurückbezahlst, sondern dass du ein Leben führst, das von mir geprägt ist und über das ich mich freue. Ich weiß nicht, wie nah du dieser Gruppe stehst, zu versuchen, Gott irgendwas krampfhaft zurückzugeben mit deiner Arbeit und deinem Leben. Aber wir können es einfach nicht. Wir können es nicht. Gott hat uns ein Geschenk gemacht und das ist mit nichts auszugleichen. Wir können es ihm nicht zurückgeben. Einmal, weil es so groß war, aber auch, weil es ein Geschenk ist. Versuche nicht, aus schlechtem Gewissen auch Gott was zurückzugeben. Gott liebt dich. Ein Kind, das eine gesunde Beziehung zu seinen Eltern hat, das kommt im Normalfall nicht auf die Idee, irgendwie nach dem Studium oder nach der Schule einen Haufen Geld den Eltern zurückzuschicken, sondern die Eltern und das Kind freuen sich, wenn man einfach gute Gemeinschaft zusammen hat, eine gute Beziehung pflegt. Darüber freuen sich alle. Ich will sagen, lasst uns die Beziehung zu Gott nicht als eine Waage sehen. Eine Waage, auf der wir irgendwie die Rettung zu begleichen hätten, weil es natürlich vollkommen unausgeglichen ist, diese Waage. Aber wir können es nicht. Lasst uns Dankbarkeit Gott bringen. Lasst uns Anbetung Gott bringen. Jesus Christus, der dich und mich errettet hat. Neben diesem einen Extrem, einem falschen Evangelium, gibt es auch noch was anderes, dass wir Gott zurückgeben können. Er meint zurückzugeben und da kann man auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ihr habt ja bereits in der Vergangenheit erfahren, dass ich gern mal ein Spiel vom VfB schaue, in der letzten Zeit immer weniger gerne. Aber trotzdem, wenn ich Sympathien habe, dann ist es der VfB. Und der VfB, ja, das steht wirklich sinnbildlich für ihn, der hat vor Saisonbeginn einiges an Geld in die Hand genommen, ja, um nicht nochmal gegen den Abstieg spielen zu müssen oder gar schon wieder abzusteigen. Und man hat ein junges, kleines Juwel von Manchester City gekauft, 21 Jahre jung, und heiß begehrt war er. Manchester City, großer Verein in England. Die Hälfte der Saison war jetzt rum, gestern ging es wieder los. Heute spielt der VfB gegen Bayern, ich wage keine Prognosen. Die Winterpause ist also rum und jetzt will der VfB plötzlich dieses junge Talent, von dem ich gerade sprach, es ist neu eingekauft, jeder wollte es haben, aus England, wieder verkaufen. Er ist doch das spanische Talent aus England, Vertrag bis 2023 und wieso soll der jetzt wieder weg? Wer versteht sowas? Die Entscheidung und Aussage vom Trainer waren eindeutig. Ja, der Junge hat einen langen Vertrag und der gehört zum Team, aber er hat einfach null Engagement. Er bemüht sich nicht im Training und er verhält sich überhaupt nicht wie ein Profi mit hohem Gehalt. Und so rutscht er dann durch. Der ist von der ersten Mannschaft auf die Reservebank, also durfte er nicht spielen, von der Reservebank zu den Amateuren. Und jetzt will der Verein ihn direkt wieder verkaufen. Boah, was für eine Flasche, oder? Denken wir uns doch. Man kann ja eine Torflaute haben, das kennt der VfB ganz gut, gar kein Problem. Aber wenn man in wenigen Jahren als Fußballer mehrere Millionen scheffeln will, dann muss man doch wenigstens die richtige Einstellung zeigen und mal den Hintern im Training ein bisschen hochkriegen, oder? Das ist echt kein profimäßiges Verhalten. Der feine Herr kratzt am untersten Limit seiner Möglichkeiten und so fliegst du auch mit Talent, so gut du sein könntest, direkt aus dem Team. Als Christ will ich hier keine Angst machen, also dass Gott dich auf irgendeine Ersatzbank setzt, wenn das irgendwie mal nicht läuft, wie auch immer. Aber die Frage müssen wir uns schon stellen und muss sich jeder gefallen lassen: Wie wichtig ist mir eigentlich mein Glaube wirklich? Verstehen wir, wie wichtig uns die Liebe zu Gott sein sollte? Es ist ja nicht so, dass du mit der Liebe und Hingabe, die du Gott bringst, dein Leben kaputt machst und zerstörst. Aber ich habe den Eindruck, dass wir manchmal davor Angst haben. Angst davor haben, was zu verpassen. Und so treffen wir Entscheidungen gegen unsere eigentliche Überzeugung, die wir sonst haben. Ich könnte ja was verpassen. Und wenn es extrem läuft, dann sieht es aus wie mit diesem jungen Talent. Unser Vertrag, der steht ja, und der steht auf ewig, nicht bis 2023. Es ist ja alles erledigt und jetzt kann ich tun und lassen wieder, was mir gefällt und was Gott nicht gefällt und was ich eigentlich sowieso gerne gemacht hätte. Aber eigentlich wissen wir, die Gnade vom Kreuz, die ist nicht nur Vergebung, sondern Gnade bedeutet auch Veränderung. Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch. Es geht an keiner Stelle hier darum, dass wir uns durch gute Taten retten könnten oder diese Rettung irgendwie aufrecht erhalten und bewirken. Wir können dafür nichts tun. Das ist Gnade. Aber der Fokus ist wieder einmal, unserem Status entsprechend zu leben, aus Dankbarkeit und aus Liebe zu Jesus. Bleibt in mir und ich in euch. Das ist eine Aufforderung. Lass dich von Jesus begeistern. Bitte Gott, dass er dir immer wieder zeigt, wie groß doch sein Werk ist, wie groß die Errettung ist, dass er dich und mich befreit hat. Das ist Gnade. Und wenn wir das immer wieder beten, denn der Alltag bringt uns davon weg, unsere Gedanken, so können wir dann auch in ihm bleiben. Aber wie kann das jetzt positiv aussehen? Vielleicht nicht immer nur über das kleinste Stöckchen springen. Extrem gesagt ist ja die Frage, was darf ich alles tun, um nicht gerade verloren zu gehen? Aber das ist eigentlich eine traurige Perspektive, so immer zu denken. Die falsche Frage. Eigentlich sollten wir doch fragen, wie kann ich ein erfülltes Leben gestalten, das Gott gefällt? Das kann bedeuten, Verantwortung zu übernehmen. Hier in der Gemeinde zum Beispiel, für andere. Ich nehme mir sicher nicht raus, jetzt auf irgendwen mit dem Finger zu zeigen und sagen, tu dieses, tu jenes, sonst wirst du Gottes Gnade nicht gerecht. Denn ehrlich gesagt, Gottes Gnade ist nicht nur billig, Gottes Gnade ist umsonst für jeden von uns. Also keine Anstrengung kann das wieder zurückgeben, was Jesus getan hat. Aber ein Herz, das gerettet ist, und wir sind errettet, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du dir mit deinem Herzen der Errettung bewusst. Und so ein Herz, das investiert sich doch eigentlich gern für Jesus, weil es sich lohnt. Also trau dich, wo auch immer, übernimm Verantwortung, frag nach, wo braucht man Hilfe, bete, dass Gott dir zeigt, wo du Gottes Reich gestalten kannst. Das Thema Geistesgaben verdient auch sehr viel Aufmerksamkeit. Ich schneide das nur kurz an, denn da könnten wir ein ganzes Jahr mitfüllen mit dem Thema. Aber kennst du deine Geistesgaben? Jeder Christ hat mindestens eine Gabe von Gott bekommen, eine spezielle Gabe. Und diese Gabe hat einfach den Zweck, dass wir der Gemeinde, dass wir uns und dass wir Gott damit dienen, weil du so ein Segen bist für andere aus Gnade. Und auch das sind Elemente eines Lebens, das Gott gefällt. Keiner von uns, wirklich keiner will so eine Flasche sein, ein Faultier, geistlich, auch konkret, oder so wie der VfB-Spieler, so unreif sein. Also trau dich und investier dich für Jesus. Er wird dich dafür segnen, auch wenn wir den vollen Lohn nicht hier erhalten werden. Neben diesem falschen Evangelium, wir hatten jetzt schon zwei, die billige Gnade und den Aktionismus, gibt es auch noch ein weiteres. Wenn ich glaube, dann geht es mir doch gut, oder? Joyce Meyer, kennen bestimmt viele hier, oder? Predigerin aus den Staaten. Sie besitzt eine 2 Millionen Dollar teure Villa, ein Privatjet, 10 Millionen, diverse Luxusautos und so geht es gerade weiter. Wohlstand und Reichtum sind ja jetzt nun per se keine Sünde, das möchte ich nicht sagen. Allerdings gehört Joyce Meyer zu den Vertretern des Wohlstandsevangeliums. Und zu dieser Lehre gehört auch der folgende Gedanke: Wer genug betet, der wird gesegnet, und zwar materiell. Ein pauschales Schlechtmachen, das will ich jetzt hier sicher nicht. Ich habe nicht alle ihre Bücher gelesen. Aber ein Punkt, der ist doch eigentlich sehr auffällig. Was hat Gott uns, denjenigen, versprochen, die glauben? Eine Villa, ein Privatjet? Die Sachen gab es damals nicht. Aber hat er den Leuten Pferde, Häuser und Schafe, gut, viel Käse und Milch versprochen? Hat er das? Philipper 1, Vers 29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht alleine an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Matthäus 5, Vers 10. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Oder Lukas 9, 23 bis 25. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf, täglich, und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre und einbüßte? Der Segen, den wir materiell erleben und den über uns hinaus vielleicht noch ein paar superreiche Christen erleben, der ist nicht zu verteufeln, bestimmt nicht. Er ist aber sicher keine Folge von Automatismus, nämlich wer glaubt, wird reich. Gott will dich segnen und Gott will dich beschenken, und zwar deine Seele in erster Linie. Und wenn ich mir Ludwigsburg mich so generell umschaue und auch nach dem Gottesdienst oder währenddessen hier mal kurz Fenster aufmachen, in den Hof gucken, dann stelle ich fest, alles klar, Gott hat hier nicht nur Seelen gesegnet. Gott hat auch andere Dinge gesegnet. Autos, Macht, Reichtum. Aber wenn dein Herz an diesen Dingen hängt, dann sind wir auf einem Weg, der Gott, glaube ich, nicht gefällt. Wir sehen diese Verse, die ich gelesen habe. Ihr habt sie noch im Ohr. Wenn ich das so lese, kann ich nur sagen, dass es uns in Deutschland, vor allem in Deutschland, in Europa sind wir auch ganz weit oben. Es geht schon den Menschen in Europa gut. Dass es uns hier so gut geht, das haben wir nicht verdient. Und lasst uns dankbar dafür sein. Aber lasst uns auch nicht unser Herz daran hängen, an diese Dinge. Denn das Ganze kann ich auch umdrehen. Das Wohlstandsevangelium, wir müssen das eigentlich von allen Seiten betrachten. Wenn man konsequent denkt, das Wohlstandsevangelium, kommt man bei Wolfhard Margis an. Und er hat tatsächlich gesagt, dass die verfolgten Christen der Sowjetunion selbst an ihrem Leid schuld sind, weil sie falsch geglaubt haben. Und das ist ehrlich gesagt Wohlstandsevangelium konsequent. Bei einer solchen Herangehensweise, da können wir den Open Doors Weltverfolgungsindex auspacken, jedes Jahr neu, er ist gerade, glaube ich, wieder rausgekommen. Und wir zeigen mit dem Finger auf all die Länder und sagen, ihr seid von Gott bestraft und ihr seid von Gott bestraft, weil ihr falsch geglaubt habt, während Gott uns segnet. Darum stehen wir nicht auf dieser Liste. Und das ist Wohlstandsevangelium konsequent. Denn wenn Gott die mit Segen und Geld überhäufen will, materiell, die ihm dienen, dann muss es ja auch irgendwo Christen geben, die die Folgen ihres kleinen Glaubens oder falschen Lebens zu spüren bekommen. Und das wären ja heute ganz offensichtlich genau die Christen, die verfolgt werden. So, genug Zynismus. Wir sehen, wie schrecklich der Gedanke ist, wenn wir das ehrlich denken. Und zynisch gegenüber der Christen, die dafür wirklich leiden, dass sie glauben. Aber es ist auch irgendwie arrogant zu sagen, ja, mir geht's so gut, weil ich so ein super Typ bin. Und wenn Gott mich ansieht, dann muss er schon sagen, meine Leistung, Daumen hoch, beide. Das sind falsche Ansätze. Und das sind falsche Perspektiven von diesem Evangelium, das dich und mich errettet hat aus Gnade. Ich wünsche mir und euch, niemandem, ein Leben, das vom Halten von Gesetzen geprägt ist, also immer mit der Angst im Nacken, jetzt kann gleich was falsch laufen. Aber das sind nun mal zwei mögliche Extreme an dieser Stelle. Leben, wie ich will, sprich leben, wie es Gott nicht gefällt. Seine Gnade kauft mich ja frei, egal was ich tue. Oder sich Lasten auferlegen, wie das ganze Gesetz des Judentums zu halten, was nie ein Mensch außer Jesus geschafft hat. Lasten, die man nicht halten kann. Gesetze, die keiner erfüllen kann. Wir haben gesehen, wie wenig hilfreich diese Perspektiven sind. Und sie scheinen ja dennoch sehr unterschiedlich zu sein. Einmal ignoriert man, dass die Gnade Gottes ein Geschenk ist, dass ich nichts dafür tun kann, sondern nur Gott dankbar leben kann. Oder ich ignoriere, dass die Gnade Gottes mich verändert und lebe gegen Gottes Maßstäbe. Beide Ansätze, so verschieden sie scheinen und auch sind in weiten Teilen, beide Ansätze haben was gemeinsam, denn sie sind im Ansatz und im Kern immer auf mich gerichtet, auf den Menschen. Für den Aktionismus, also Rettung durch Taten, ist die Perspektive, ich muss dieses oder jenes tun, um gerettet zu werden, also ich muss. Und für das Evangelium mit Wohlstandsversprechen gilt, wenn ich reich bin, dann geht es mir gut. Also bin ich ehrlich gesagt, ist Gott ehrlich gesagt mir verpflichtet, mich mit Materiellem zu segnen. Bei dem einen klingt es schon so, als ist man der Erlöser selbst, weil du so gut lebst. Und beim anderen ist es der Anspruch, dass Gott mir, dir Reichtum schenken muss. Es ist das Beste. Es ist das Teuerste, was wir haben. Und es lohnt sich, glaube ich, wirklich nicht, nachdem unser Egoismus einmal von Gott getrennt hat und er dafür ans Kreuz ging, weil er uns liebt. Es lohnt sich nicht, uns in den Mittelpunkt wieder zu stellen. Ob jetzt wieder durch falschen Aktionismus, als ob wir uns retten könnten durch Taten, oder wir im Mittelpunkt mit unserem Anspruch an Reichtum und unsere Lust somit. Paulus ist da mal wieder unglaublich deutlich. Er sagt nicht, Leute, das gefällt mir nicht so gut, komm, lasst es doch. Paulus sagt, diejenigen, die das Evangelium verdrehen, die sind verflucht, sagt Paulus. Es ist das Beste, was wir haben. Unsere Errettung von der Sünde. Jesus ging ans Kreuz für dich und für mich. Er hat uns errettet. Eine Errettung, die uns wieder in die Gemeinschaft zurück mit Gott bringt. Das Evangelium, es ist wirklich viel zu teuer, als dass wir es wieder umdrehen sollten. Warum sollten wir davon abweichen? Im Gegenteil, wir sollen das wahre Evangelium immer wieder aufnehmen, sagt die Bibel. Manchmal hilft es uns auch, vor Augen zu führen, was uns bleiben würde, wenn wir Jesus nicht hätten. Das wäre dann trotz allem Reichtum, den wir vielleicht hier haben, Hoffnungslosigkeit. Was bringt dir ein Auto, Was bringt dir 70, 80, 90 Jahre in Wohlstand, wenn du danach die Ewigkeit ohne Gott verbringst? Und wie groß das muss das Leid sein? Eine Ewigkeit voll der Qual der Gottesferne, darin zu leben. Jesus hat uns davon erlöst. Er nennt uns nicht nur irgendwen, wir sind seine Braut, seine Gemeinde, das sind wir, du gehörst dazu. Gott ist dein Vater, sein Geist lebt in dir. Und ob du das nun Halleluja rufend immer wieder spürst, und das ist nun nicht ganz so unser Stil, das ist auch in Ordnung, oder nicht, lass uns Gott auch in diesem Wort auch vertrauen. Sein Evangelium hat uns errettet, er lebt in uns, Gottes Geist, er arbeitet in dir. Und gebe nicht deine Gedanken jetzt oder dein Handeln so einem falschen Evangelium hin, handeln zu müssen, um dich zu erretten. Und gib dich nicht einem falschen Evangelium hin, errettet zu sein und jetzt all das wieder tun zu können, was Gott missfällt und was deinem Inneren eigentlich auch nicht entspricht. Sei nicht wie der Mann mit dem halben Auto und einem Pferd, der nicht verstanden hat, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Du hast doch das Evangelium verstanden, wir haben es verstanden. Lasst uns in Dankbarkeit und in Liebe für Gott leben und ihm und seiner Gemeinde dienen, aus einem wahren und aus einem echten Evangelium heraus. Amen.